Wir lesen aus Daniel Kapitel 9, die Verse 20 bis 27. Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volks Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag um den heiligen Berg meines Gottes, gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So achte nun auf das Wort, damit du die Vision verstehst. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht. Die Visionen und Weissagung werden versiegelt und dein Allerheiligstes gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen. Die Stadt und das Heiligtum zerstören, sodass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Und mitten in der Woche wird er das Opfer und Speisopfer abschaffen. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis sich das Verderben wie beschlossen über den Verwüster ergießen wird. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Güte, die immer und ewig währt. Und wir danken dir für das Geschenk deines Wortes und bitten dich, dass du nun seine Reichtümer vor uns offenbarst und in uns verwurzelst. Zu deiner Ehre und im Namen Jesu. Amen. Vielleicht sollte ich meine Predigt damit beginnen, dass ich zuerst sage, für wen sie nicht gedacht ist. Sie ist nicht an diejenigen gerichtet, die meinen, im Leben alles richtig zu machen. Wer im Leben nie etwas falsch gemacht hat oder wer am Ende seines Lebens meint, im Brustton der Überzeugung sagen zu können: ich bereue nichts. Der wird mit dieser Predigt vermutlich wenig anfangen können. Für die anderen 99,9% von uns, die im Leben viele Fehler gemacht haben und wissen, dass sie Schuld auf sich geladen haben, für diejenigen hat der heutige Bibelabschnitt allerdings eine Botschaft, die einem warm ums Herz werden lässt. In Daniels Gebet, unmittelbar vor diesem Abschnitt, hat sich der Prophet Daniel, einer der großen Glaubenshelden des Alten Testamentes, ganz bewusst mit den 99,9% identifiziert. Die großen Glaubenshelden sehen sich selbst sehr realistisch. Sie wissen, sie haben nicht immer das Gute getan. Ihre Liebe für andere und für Gott stellt nicht gerade ein Ruhmesblatt für sie dar. Wenn du das im Moment nicht nachvollziehen kannst, dann versuch einfach mal eine Woche lang jeden um dich herum, von deinem besten Freund bis zu deinem ärgsten Feind, so zu lieben wie dich selbst. Denn das ist Gottes Gebot. Weil Gott selbst so über uns denkt und wir Gottes Charakter widerspiegeln sollen. Gottes Wesen ist Liebe und kaum einer wird sagen können, dass Gottes vollkommene Liebe sich in uns vollkommen widerspiegelt. Und das zeigt uns, wie weit wir davon entfernt sind, gut zu sein. Auch das Volk Israel hatte große Schuld auf sich geladen. Das Ergebnis war die Verbannung aus dem verheißenen Land und 70 Jahre Exil in Babylon. So hatte Gott es durch den Propheten Jeremia angekündigt. Doch als die 70 Jahre um sind, da wendet sich Daniel mit seinem Gebet stellvertretend für das ganze Volk an Gott. Wir erinnern uns, Israel ist ja das Volk, mit dem Gott einen Bund eingegangen war. Ein Bund, der Segen verheißt, wenn das Volk in einer guten und richtigen Beziehung mit Gott lebt. Wenn nicht, dann droht Gottes Fluch und Strafe. Wenn wir noch einmal Vers 4 am Anfang des Gebets anschauen, dann sehen wir dort, dass Daniel Gottes Bundestreue mit deutlichen Worten preist. Gott, heißt es dort, hält Bund und Gnade denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist Gottes Treue. Aber demgegenüber stellt Daniel auch das Bekenntnis der eigenen Schuld. Er sagt, wir haben dich nicht geliebt und wir haben deine Gebote nicht gehalten. Wir haben den Bund gebrochen mit dem einzigartigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er war es ja, der Israel überhaupt eine nationale Identität geschenkt hat. Für Daniel lautet die alles entscheidende Frage nun, gibt es überhaupt eine Zukunft für Israel? Ist der Bund noch zu retten? In den Versen vor uns bekommt Daniel durch den Engel Gabriel, dem er schon einmal begegnet ist, Gottes Antwort. Es ist eine überaus tröstliche Antwort, nicht nur für Daniel, sondern auch für alle, die zu den 99,9% gehören. Ich möchte 4 Wahrheiten davon besonders beleuchten. Die erste Wahrheit lautet, Gott zögert nicht mit seiner Antwort. Gott zögert nicht mit seiner Antwort. In Vers 20 lesen wir, dass Daniel noch nicht einmal zu Ende gebetet hat, als er schon den Engel Gabriel auf sich zukommen sieht. Und nur kurz am Rande, Gabriel wird hier als Mann bezeichnet, aber das bezieht sich nur auf seine äußerliche Erscheinungsform. Er ist ein Engel, der mit einer Botschaft für Daniel kommt und er kommt schon, als Daniel noch betet. Den Grund dafür finden wir in Vers 23, dort sagt Gabriel, schon als du anfingst zu beten, ging der Befehl an mich aus. Gott zögert nicht mit seiner Antwort. Und das ist eine Wahrheit, die uns trösten und zuversichtlich stimmen kann. In ihr kommt zum Ausdruck, dass Gott nie langsam darin ist, die Gebete seiner Gemeinde zu erhören. Gott trödelt nicht, sondern er wartet nur darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Wenn wir wie Daniel zerbrochenen Herzens vor Gott kommen und ihn um sein Eingreifen anflehen, dann setzen sich Dinge in Bewegung. Und Gott hat genau auf diesen Moment gewartet. Natürlich ist das Gebet Daniels auch nicht irgendein Gebet. Im Abschnitt davor sehen wir, dass Daniel Gott beim Wort nimmt. Daniel betet nach Gottes Willen. Er bringt Gottes Verheißung vor Gott. Er ist in großer Sorge um die Bundesbeziehung mit ihm. Und auch deshalb kommt Gottes Gebetserhörung sozusagen in real time, unmittelbar und schnell. Gott zögert nicht mit seiner Antwort. Und dieser Aspekt von Gottes Gebetserhörung ist, denke ich, von besonderer Bedeutung, wenn wir uns bewusst machen, in welcher Verfassung Daniel vor Gott gekommen ist. Er kommt zerbrochenen Herzens. Er kommt sprichwörtlich in Sack und Asche. Er ist am Boden zerstört über die eigene Schuld und die seines ganzen Volkes. Er weiß, dass nichts an ihm oder irgendetwas an Israel liebenswert wäre. Damit kommt er vor Gott. Und ich denke, auch deshalb zögert Gott keinen Augenblick, sondern, und das ist mein zweiter Punkt, Gott schenkt Daniel zuerst ganz persönlichen Zuspruch. Er stärkt ihn. Wenn man zerbrochenen Herzens vor Gott kommt und um Vergebung bittet, wird Gott uns nie vertrösten. Stattdessen wird er uns immer trösten. Und schau dir diesen ganz persönlichen Zuspruch in Vers 23 an. Gabriel sagt zu Daniel, denn du bist viel geliebt und wert. Was für ein kostbarer Zuspruch ist das. Wenn ich wie Daniel im vollen Bewusstsein des eigenen Versagens vor Gott komme, dann bekenne ich ja damit, dass an mir nichts Liebenswertes ist. Und für Gott ist das natürlich überhaupt kein Geheimnis. Er wusste es schon lange, aber er hat darauf gewartet, dass wir damit vor ihn kommen. Gottes Antwort auf unser ehrliches Schuldbekenntnis, und an der Stelle muss man noch den Zusatz hinzufügen, unser ehrliches Schuldbekenntnis im Vertrauen auf Jesus, seine Antwort darauf ist immer: Hab keine Angst. Du bist viel geliebt und kostbar. Diese Aussage müssen wir allerdings auch unbedingt im Zusammenhang mit Daniels Sorge um den Bund sehen. Denn Gott spricht Daniel hier zu, dass seine Bundesliebe nicht aufgehört hat. Und mit Daniel spricht er diese Liebe jedem zu, der vor Gott kommt und seine Schuld bereut. Was könnte unser Herz mehr erwärmen als diese wunderbare Zusage von Gottes Liebe? Und was brauche ich mehr, gerade in dieser Zeit, als diesen Zuspruch Gottes? Immer wieder erlebe ich in Gesprächen mit anderen, aber auch an mir selbst, wie schwer es uns fallen kann, zu glauben, dass Gott uns überhaupt nur ein kleines bisschen liebt. Aber Gott, der alle unsere dunkelsten Geheimnisse besser kennt als wir selbst, er wartet nur darauf, dass wir diesen Schritt auf ihn zugehen, dass wir die Beziehung mit ihm wieder ins Lot bringen wollen und dass er uns sagen kann: Du bist viel geliebt, du bist sehr wertvoll. Hör nie auf irgendeine andere Stimme, die dir irgendetwas anderes flüstern will. Die Wahrheit liegt hier. Du bist geliebt. Das war der zweite Punkt und in ihm deutet sich ja auch schon Gottes Antwort auf Daniels Sorge an. Gott sagt: Ja, Daniel, der Bund wird weitergehen. Aber dann ergänzt der dritte Punkt allerdings: Ja, der Bund geht weiter, aber nicht wie du denkst. Ja, der Bund geht weiter, aber nicht wie du denkst. Daniel betet ja, als die 70 Jahre vorüber sind. Er betet um die historische Erfüllung der Verheißung durch Jeremia. Und sie findet auch tatsächlich so statt. Das Volk darf wieder zurück. Jerusalem und der Tempel werden wieder gebaut. Aber Gabriel kommt zu Daniel mit der Botschaft, dass der Wiederaufbau Jerusalems nicht die eigentliche Erfüllung der Prophezeiung ist. Damit der Bund mit Gott Bestand haben kann, muss etwas viel Einschneidenderes geschehen als nur der Bau des Tempels und die Wiedereinsetzung des Opferdienstes und die Rückkehr zur Tagesordnung darin. Diese Notwendigkeit sieht man schon ganz deutlich an Daniels Sündenbekenntnis. Denn was sich darin ausdrückt, ist, dass selbst die Besten und die ehrlichsten Menschen, Menschen wie Daniel, den Bund mit Gott nicht halten können werden. Auch nicht unter besten Bedingungen. Die Israeliten waren im Laufe ihrer Geschichte mit Gottes Wohltaten und Reichtümern über die Maßen gesegnet worden. Man denke nur an das goldene Zeitalter von König David und seinem Sohn Salomo. Aber an David und Salomo und auch an Daniel sehen wir, dass auch die besten Menschen unter besten Voraussetzungen nicht aus sich selbst schuldfrei leben können. Anhand der Geschichte Israels sehen wir damit das grundlegende Problem der Menschen. Und dieses grundlegende Problem lautet, dass kein Mensch von sich aus in der Lage ist, Gottes Gebote zu erfüllen. Kein Mensch würde instinktiv von Natur aus andere Menschen lieben wie sich selbst, geschweige denn Gott selbst. Wir sträuben uns dagegen, Gott Gott sein zu lassen. Und das ist heute nicht anders. Wenn es uns gut geht, meinen wir selbstgefällig, dass wir Gott nicht brauchen. Wenn es uns dagegen schlecht geht, dann geben wir entweder Gott die Schuld dafür und hoffen auf menschliche Lösung, oder wir flehen ihn inständig an. Und was passiert, wenn Gott uns erhört und die Krise vorüber ist? Wie schnell hat man es dann wieder vergessen? Und das ist das Problem, das Daniel so große Sorge bereitet. Wenn Menschen sind, wie sie sind, wie kann Gott einen Bund mit ihnen eingehen? Wie kann sich ein guter Gott mit schlechten Menschen verbünden? Israel kann nach der Rückkehr nach Jerusalem nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen. Es kann nicht so weitergehen wie bisher, denn es würde wieder in einer Katastrophe enden. Was hat das mit diesem Abschnitt zu tun? Nun, als der Engel Gabriel kommt, erklärt er sein Kommen in Vers 22 folgendermaßen. Schaut's euch an. Er sagt, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Und in Vers 23 fordert er Daniel auf, so achte nun auf das Wort, damit du die Vision, also die Vision von den 70 Jahren im Propheten Jeremia, damit du diese Vision verstehst. Gabriel sagt damit, dass man die 70 Jahre nicht rein historisch verstehen darf. Ihre eigentliche Bedeutung geht über das historische Ende des Exils nach 70 Jahren hinaus. Und das historische Exil weist voraus auf das eigentliche, das geistliche Ende des Exils nach 70 Jahrwochen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wie man die Geschichte von Gottes Volk verstehen muss. Die Geschichte Israels ist ein historisches Gleichnis für Gottes geistliches Handeln. Was hier historisch stattfindet, hat diese geistliche Bedeutung, sagt Gabriel hier. Ja, Gott wird den Fortbestand des Bundes bestätigen. Aber die Rückkehr nach Jerusalem ist nur ein Gleichnis für das eigentliche Ende des geistlichen Exils, der geistlichen Gottesferne. Damit kommen wir nun zum vierten Punkt. Den habt ihr vielleicht sehnlichst gewartet. Er beschäftigt sich mit den Versen 24 und 27, spannende Verse. Und der Punkt lautet, ja, Gott wird den Bund bestätigen. Ja, Gott wird den Bund bestätigen. Diese Verse sind nicht einfach zu verstehen. Es gibt darüber sehr unterschiedliche Interpretationen. Und wenn wir die Stelle aber wie jede andere Bibelpassage auch lesen, nämlich in ihrem Zusammenhang, in ihrem Kontext, dann erkennen wir, dass das Gebet, das sich ja um den Bund gedreht hat, und die Frage, geht der Bund weiter, in diesem Abschnitt beantwortet wird. Auch diese Antwort handelt also vom Bund. Das sieht man in Vers 24 schon an einer kleinen Veränderung. Dort ist die Rede nicht mehr von 70 Jahren, sondern 70 Wochen. Nach diesen 70 Wochen wird alles ausgeräumt, was dem Fortbestand des Bundes im Weg steht. Lesen wir Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und dein Allerheiligstes gesalbt werden. Sprich, der Bund wird vollkommen erneuert und wiederhergestellt. Wortwörtlich sind diese Wochen Siebener im Hebräischen. Eine Woche ist also ein Siebener, aber genauso wurden auch sieben Jahre zu einer sogenannten Jahrwoche zusammengefasst. Und dieses Konzept von den Jahrwochen bringt uns wieder zurück, dass wir es im Zusammenhang mit dem Bund zwischen Gott und Israel sehen. Das dritte Buch Mose, also das Buch Levitikus, ist die Anleitung überhaupt zum Bund. Ich kann, und im Kapitel 25 sehen wir dort, wie Gott für die Israeliten Jahrwochen einsetzt und ein Erlassjahr einsetzt. Dieses Erlassjahr findet alle sieben Jahrwochen statt. Von besonderer Bedeutung in diesem Jahr ist der 10. Tag im 7. Monat. Warum ist dieser Tag so bedeutend? Nun, dann findet der Versöhnungstag im Erlassjahr statt. Und das ist wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Ja, in Vers 10 heißt es, dass an diesem besonderen Tag und Jahr jeder israelitische Knecht freigelassen werden soll und jeder wieder seine Habe und sein ererbtes Landstück, das Gott ihm geschenkt hat, zurückerhalten soll. Und wir sehen den Zusammenhang zwischen diesem Erlassjahr und dem, was hier offenbart wird. Denn an diesem Tag geschieht genau das, was Daniel sich so sehr ersehnt. Dieser Tag steht für Rückkehr zum eigenen Land, für Sündenvergebung, für Schulderlass, für Neuanfang. Es ist ein wunderbares Fest, aber es hat auch einen Haken. Was ist der Haken? Nun, nach dem 50. Jahr beginnt derselbe Zyklus von 7 Jahrwochen wieder von Neuem. Und wieder von Neuem. Und wieder von Neuem. Und an dieser Stelle kommt die Symbolik der 70 Jahrwochen zum Tragen. Dazu ein kurzer Exkurs ins Neue Testament. Als Petrus sich einmal besonders fromm fühlte, fragte er Jesus, wie oft er jemandem vergeben sollte, der an ihm gesündigt hat. Und er fragt, 7 mal 7? Petrus orientiert sich an den 7 Siebenern und denkt, das ist das Erlassjahr. Ja, er zieht hier einen Zusammenhang. Aber bekanntermaßen antwortet Jesus mit den Worten nicht 7 mal 7, sondern 70 mal 7. Und damit meint Jesus natürlich nicht, dass die Strichliste einfach deutlich länger wird. Er meint vollständig. 70 mal 7 steht für vollständige Vergebung. Und anhand dieser Worte von Jesus können wir demnach auch die Symbolik der 70 Jahrwochen verstehen. Nach 70 Jahrwochen wird die Sünde abgetan, heißt es hier. Die Schuld versöhnt, Vers 24. Und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Das heißt, keine Zyklen mehr, kein Exil mehr, sondern nur noch vollkommene Vergebung und ewige Gerechtigkeit. Könnt ihr euch den Trost vorstellen, den diese Botschaft, diese Verheißung für Daniel bedeutet haben muss? Gottes Antwort an die, die sich ihrer Schuld bewusst sind, wie Daniel, die zerbrochenen Herzens vor ihm kommen, lautet, hab keine Angst, du bist viel geliebt. Mein Bund ist stärker als deine Schuld. Mein Bund wird deine Sünde besiegen und wegtun. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Bis jetzt haben wir uns Vers 24 angeschaut. Das stellt einen Überblick dar, damit wir den Rest besser einordnen können. Und ab Vers 25 geht es dann in die Details. Schauen wir also auf Vers 25. Dort heißt es, so wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen. Und 62 Wochen werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in bedrängter, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Der Aufbau beginnt also nach den 7 Wochen und er findet 62 Jahrwochen lang statt, in kümmerlicher Zeit, nicht in Glanz und Gloria. Ich denke, diese Bemerkung ist wichtig, weil sie andeutet, dass der Bund nicht völlig intakt ist, sonst würde Segen über Segen auf das Volk herabregnen. Der Bund wird bis zu diesem vollkommenen Erlassjahr sozusagen auf einem Minimalniveau fortgeführt, gerade so am Leben erhalten. Aber nach 69 Wochen geschieht dann etwas Entscheidendes. Und zwar Vers 26. Nach den 62 plus den 7 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Bevor das vollkommene Erlassjahr eintreten kann, muss der Gesalbte, das heißt der König der Juden, ausgerottet werden. Der Begriff ausgerottet schockiert. Aber wir müssen uns trotzdem mit ihm befassen. denn es ist ein ungewöhnlicher Begriff, der eigentlich nicht für den Tod eines Menschen genommen wird, sondern wörtlich steht hier abgeschnitten. Und das bringt uns wieder zurück zum Bund, denn im Alten Testament wurde ein Bund nicht geschlossen, sondern geschnitten. Das ist genau das gleiche Wort wie hier. Dazu wurde ein Opfertier in zwei Teile geschnitten, nicht unbedingt appetitlich, aber so wurde es gemacht. Und damit wurde symbolisiert, das soll mit demjenigen geschehen, der diesen Bund bricht. Es ist eigentlich kein Begriff, den man für den Tod eines Menschen verwenden würde, sondern ein Hinweis, dass der Gesalbte durch seinen Tod einen neuen Bund beginnt und damit das Erlassjahr einläutet. Und ich denke, viele von uns werden mittlerweile einen ziemlich starken Verdacht haben, um wen es sich hier handeln muss. Den entscheidenden Hinweis bekommen wir dann aus dem Propheten Jesaja. Und zwar zum Schluss hin in Kapitel 61, wo der Gesalbte spricht prophetisch und das Erlassjahr, das Gnadenjahr heißt es dort, ankündigt. Lesen wir Jesaja 61, 1 bis 2. Ihr könnt es nachher in eurer eigenen Zeit noch einmal nachschlagen. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gefangenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird. Ein Gnadenjahr, ein Erlassjahr des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Und in Vers 4 heißt es dann, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was früher zerstört wurde. Es sind bekannte Worte, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Jesus spricht sie in Lukas 4, er liest sie vor und kommentiert sie dann mit folgenden Worten. Er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Augen, Ohren erfüllt. Jesus sagt, mit mir kommt das Erlassjahr. Mit der Ankunft von Jesus ist das geistliche Exil beendet. Durch ihn schneidet, das heißt erneuert Gott den Bund mit seinem Volk. Und damit ist auch klar, wer in Vers 27 gemeint ist, wo es heißt, er wird eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Manchmal wird dieses eher auf den Fürsten bezogen, der in Vers 26 zuvor erwähnt wird. Der kommt und die Stadt und das Heiligtum zerstört, was ja tatsächlich 70 nach Christus auch geschieht. Aber im Kontext von Daniels Sorge um den Bund, kann der hier den Bund bestätigt, nur der Gesalbte sein. Und hier heißt es, dass er mitten in der Woche das Opfer und Speisopfer abschaffen wird. Ich denke, das verstehen wir am besten so, dass das Opfer abgeschafft wurde, als Jesus am Kreuz das vollkommene Opfer für die Sünden dargebracht hat. Damit ist der Opferdienst, was Gott angeht, beendet. Er wird aufhören. Dann fehlt uns also noch eine halbe Woche. Wir haben die 7, wir haben die 62, wir haben die halbe. An dem Punkt sind wir gerade in der Karwoche, ganz kurz davor. Und dann fehlt noch eine letzte halbe Woche. Und die verstehen wir aus der Johannes-Offenbarung 12, Vers 14. Dort heißt es in apokalyptischer Sprache, symbolhaft über die Gemeinde, es wurden der Frau, also der Gemeinde, es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also dreieinhalb Zeiten, ernährt würde, abseits vom Blickfeld der Schlange. Eine plus zwei plus eine halbe Zeit macht eine halbe Woche. Die letzte halbe Woche ist also die Zeit der Gemeinde. Sie wird abseits vom Blickfeld des Teufels, also unter dem geistlichen Schutz Gottes, einen neuen Exodus aus dieser Welt vollziehen. Und damit, wenn dieser Exodus vollzogen wird, sind die 70 Jahre um. 69,5 sind schon geschehen. Wir befinden uns in der letzten halben Woche. Es gibt noch viel Ungesagtes über diese Stelle, vieles. Aber ich möchte zum Schluss noch einmal Gottes Trost darin ins Rampenlicht stellen. Wenn du zerbrochenen Herzens bist, wenn du unter dem Bewusstsein deiner eigenen Schuld leidest, wenn es für dich völlig unmöglich ist, dass Gott dich lieben könnte, dann gibt Gott dir hier großen Trost und neue Hoffnung. Komm vor ihm im Gebet. Schäm dich nicht, deine Sünde zu bekennen. Und Gott wird nicht zögern, auch dir dieselbe Antwort zu geben, die er Daniel damals gegeben hat. Und die Antwort, die finden wir im ausgerotteten Gesalbten Jesus Christus. Am Kreuz hat Christus die Sünde der Welt und damit auch deine ganz persönliche besiegt und abgetan. Er hat die Schuld versöhnt. Er schenkt dir seine ewige Gerechtigkeit, wenn du dich mit ihm verbündest. Durch seinen Tod hat er einen neuen Bund mit Gott geschlossen. Und wenn du zu ihm gehörst, dann gehörst du zum neuen geistlichen Jerusalem. Häng dich an Jesus. Vertraue auf ihn. Denn in ihm schenkt Gott dir alle himmlischen Segnungen. Mehr als du dir vorstellen kannst. Also zögere nicht, dann wird auch Gott nicht zögern. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für diesen großen Trost, den du uns in diesem Abschnitt geschenkt hast. Wir danken dir vor allem für deinen guten Plan, um die Sünde wegzutun, um die Schuld zu versöhnen, um ewige Gerechtigkeit zu bringen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Lass unser Vertrauen auf ihn immer größer werden und fülle uns mit Trost und neuer Hoffnung, damit wir gestärkt durch diese Woche gehen. In Jesu Namen. Amen.